Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, schön, dass ihr da seid. Wunderbar. Wir starten wieder neu mit dem Bibelkreis durch. Wir hatten eine längere Pause und wir haben ein heißes Thema vor uns, beziehungsweise eine Themenreihe, die ich betitelt habe mit Power in the Blood. Die Kraft im Blut. Das ist ein heikler Titel, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man über das Blut spricht. Wir haben es eben gerade im Gebet von Hans-Peter gehört. Wir rühmen dein Blut. Wenn jemand jetzt hier daneben sitzt und irgendwie keine Kenntnis hat, denkt so, was? Was wird gerühmt? Blut? Was hat das damit auf sich? Und ich habe seit einiger Zeit den Wunsch in mir, über das Herz unseres Glaubens zu sprechen. Und das ist das Blut Jesu Christi, beziehungsweise das Sterben Jesu Christi am Kreuz. Und das, was heute und auch in den nächsten Wochen kommen wird, wird für euch wahrscheinlich nicht neu sein. Aber wir sind in einer Zeit, auch als Freikirchen, wo die gute Nachricht, das Evangelium, immer mehr entkernt wird, immer mehr entleert wird und viele Christen gar nicht mehr richtig sagen können, was ist eigentlich die gute Nachricht und was ist da am Kreuz überhaupt geschehen? Also, dass Jesus gekreuzigt wurde, wissen viele, dass das wichtig ist. Aber was überhaupt passiert ist, was Jesus durch das Kreuz erwirkt hat, warum das so zentral und wichtig ist, wie sich die Liebe Gottes auch darin manifestiert, das können viele nicht mehr artikulieren. Und weil es viele nicht mehr erklären können, haben sie auch kein solides Fundament, keinen soliden Glauben, der gegründet ist. Und wenn dann Theorien in die Gemeinde kommen, die das Kreuzesgeschehen, den Tod Jesu umdeuten, wissen viele Christen gar nicht, dass gerade eigentlich sie von ihrer Quelle abgeschnitten wurden und glauben, man kann das Kreuz halt auch so deuten oder so deuten. Es ist einfach vielleicht, wir werden uns auch verschiedene Deutungen des Kreuzes anschauen, aber es ist einfach ein Exempel von Jesus, wie er bereit ist, seine Liebe zu zeigen, um zu sterben, dass seine Ideale ihm so wichtig sind, dass er sogar dafür in den Märtyrertod geht. Punkt. Ja, ich werde das auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen mal zitieren, wie auch baptistische Theologen sagen, Jesus ist gestorben, weil er ein Mensch war und Menschen sterben nun einmal. Aber im Kreuz ist kein Heilsgeschehen, ist keine Rettungstat, ist kein Akt, den Gott geplant hat, der einen Effekt hat auf unsere Zukunft. Der hat keinen Effekt auf unsere Schuld, die wir in unserem Leben haben, und der hat auch keinen Effekt auf unsere Ewigkeit. Es ist einfach nur eine Demonstration, wie weit Jesus bereit war zu gehen für seine Ideale. Sicherlich ist das auch eine Facette, aber ganz gewiss nicht der Wesenskern. Und dort, wo das Kreuz, der Tod Jesu komplett entleert ist, werden wir irgendwann, wenn wir in diese Idee, die ich eben gerade exemplarisch dargelegt habe, wenn wir auf solche Ideen uns einlassen und den wahren Kern des Kreuzes vergessen, werden wir irgendwann in ein moralisierendes Christentum hineintappen, wo wir denken, jetzt müssen wir mit unserer Kraft auch versuchen, so zu sein wie Jesus, die gleiche Moral, die gleichen Ideale auf diesem Level bringen, und wir haben aber keine Hoffnung für unser Versagen. Genau. Wir werden uns einige Themen anschauen und heute werden wir uns dem Thema widmen, warum ist das Sühneopfer notwendig? Warum ist das Sühneopfer notwendig? Es geht heute über die Bedeutung und die zentrale Rolle des Opfers. Und schon mal vorab, heute gibt es ein Feuerwerk an Bibelstudium. Ich werde heute viel bringen. Wenn du nicht alles sofort erfassen kannst, ist das nicht schlimm, weil wir uns einige Punkte in den nächsten Wochen von unterschiedlichen Seiten auch anschauen werden. Das heißt, Wiederholung wird hier den Meister machen und du wirst gewisse Dinge immer wieder auch entdecken. Wenn wir uns allgemein die Bibel anschauen,
dann handelt die Bibel darüber, wie Gott und Mensch in Beziehung kommen, wie sie Gemeinschaft miteinander pflegen können. Das ist im Prinzip der Sinn der biblischen Botschaft, um uns Menschen darauf hinzuweisen, wie das gelingen kann, wie wir mit Gott in Kontakt kommen können. Und wenn man der Bibel Glauben schenken will, dann muss man erkennen, auch als, vor allem als Christ, dass Gemeinschaft mit Gott keine Selbstverständlichkeit ist. Dass wir zu Gott beten und er hört. Also, viele reden Gebete. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir beten, als Christen, als Kinder Gottes, dass Gott hört, dass das geschehen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Einfach Gebet an sich ist noch kein Wert. Gebet entfaltet dann eine Kraft, wenn der Empfänger auch das Gebet hört, es liebt und auch darauf Antwort gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr durch die Stadt lauft, dann gibt es manchmal Leute, die einfach so vor sich hinreden. Welchen Wert hat das, was sie sagen? Durchaus reden sie, aber ich hoffe, dass wenn du dich mit deiner Frau oder mit einem Freund unterhältst, dass das mehr Wert hat als einfach dieses Gerede, was du auf der Straße bla 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 bla. Es hat keinen Empfänger. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Gott mit Menschen in Kontakt kommt, und das hat zwei Gründe. Und die werden wir uns jetzt anschauen. Wenn der Mensch in die unmittelbare Gegenwart Gottes gelangt, dann stellt das immer eine Herausforderung für den Menschen dar. Nach dem Garten Eden war es immer eine Herausforderung für den Menschen, wenn er in Kontakt mit Gott gekommen ist, weil Gott durch und durch als heilig, heilig, heilig dargestellt wird. In Jesaja 6, Vers 3 finden wir das, wo Jesaja sieht, in einer Vision sieht er den Herrn und die Engel, die da kommen, und dann singen sie heilig, heilig, heilig. Eine dreifache Wiederholung. Man hätte es ja auch einmal sagen können, oder? Warum müssen die Engel immer diese Lieder wiederholen? Immer wieder heilig, heilig, heilig. Es soll uns aufmerksam machen, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der sich in der Bibel permanent präsentiert als heilig, erhaben und auch herrlich. Und so offenbart sich Gott, und wir finden das auch, hier habt ihr es auch auf der Folie, ihr werdet alle Verse auch später im Internet finden können. In Habakuk 1, Vers 13 lesen wir: Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Also in Gottes Gegenwart hat das keinen Platz. In unserem Leben hat das Platz, weil wir eben nicht heilig, hoch und erhaben sind. Aber Gott ist es. In Johannes 1, Kapitel 1, Vers 5 sagt der Apostel Johannes darum: Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. In ihm gibt es keinen Schatten. Und alles, was ihn umgibt, muss mit Licht durchflutet sein. Also Licht steht hier nicht für esoterisches Blablabla, sondern für Reinheit, ja, für Exzellenz und Perfektion, für auch moralische Perfektion. Und wir sehen, dass auch bei den Propheten im Alten Testament Interessantes passiert, als Gott sich Mose offenbart, heißt es, verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und über den Propheten Hesekiel wird gesagt, als er nur das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn sah, fiel er sogleich auf sein Angesicht nieder. Das ist eine Reaktion, die ihm widerfährt, über die er hier keine Kontrolle hat. Das überwältigt ihn so sehr, dass er auf sein Angesicht niederfallen muss. Und der Prophet Daniel schreibt in Daniel 10: Und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Wir sehen hier bei Mose, Hesekiel und Daniel die gleiche Reaktion, wenn Gott mit seiner Majestät sich dem Menschen offenbart. Und was Mose, Hesekiel und Daniel mit Jahwe erfahren haben, das erlebt Johannes, als er Jesus, den Auferstandenen und Verherrlichten, in der Offenbarung sieht. und zeigt uns eine krasse Parallele. Johannes, wenn er Jesus sieht, hat er es mit nichts anderem zu tun, wie Mose, wie Hesekiel und Daniel, mit Jahwe selbst, indem er sagt, ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Und das soll uns zeigen, wenn Gott mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Heiligkeit sich offenbart, dann hat das einen Effekt auf uns. Und der ist sehr drastisch. Der ist auch nahezu gefährlich für uns Menschen. So andersartig, so lichtdurchflutet ist Gott selbst. Warum reagieren Menschen in der Bibel so auf Gott? Was ist das Problem? Wir sehen, wenn wir die Bibel aufschlagen, in der Begegnung mit Menschen und Gott am Anfang nicht dieses Problem. Da spazieren sie noch gut miteinander zusammen. Aber auf einmal nicht mehr. Und da ist etwas geschehen. Und dieses Geschehen zieht sich dann durch die ganze Schrift durch, dass das Menschen immer noch belastet und die Beziehung betrübt. Die Schwere der göttlichen Heiligkeit ist unvereinbar mit der Schwere der menschlichen Sünde. Diese Dinge müssen wir unbedingt erkennen, wenn wir später auf das Kreuz zu sprechen kommen wollen. Die Schwere der göttlichen Heiligkeit ist unvereinbar mit der Schwere der menschlichen Sünde. Diese Dinge können nicht nebeneinander leben. Und darum lesen wir in Lukas 5, Vers 8, Petrus fiel zu den Knien Jesu nieder. Hier haben wir wieder, vielleicht merkt ihr es, das gleiche Motiv, wie wir es eben gerade hatten. Wieder ein Niederfallen vor Jesus. Aber nicht einfach nur, weil er ihm Ehrerbietung bringen wollte, das kann man auch bei Königen, sondern weil er die Gegenwart und Präsenz Jesu nicht ertragen kann. Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Das ist krass. Geh bitte. Es ist besser, dass du gehst, als dass du hier bleibst. Weil mit dem, was ich in dir sehe und erkenne und was ich in mir sehe und erkenne, merke ich, das kann nicht zusammenkommen. Es muss zu dieser Trennung kommen. Also Petrus merkt das. Wer mit Jesus in Berührung kommen möchte, wer mit Gott persönlich in Berührung kommen möchte, muss zwangsläufig getrennt werden von ihm. Es ist wichtig, dass wir das erkennen, auch wenn es unangenehm ist, das zu erkennen, um zu verstehen, dass die Begegnung zwischen Gott und Mensch keine Selbstverständlichkeit ist. Und das, was Petrus hier erlebt, schildert Jesaja. Wir haben eben gerade ja schon angefangen, darüber zu sprechen. Wir lesen jetzt mal diesen Text, Jesaja 6, 1 bis 7. Das, was Petrus erlebt hat, schildert Jesaja, als er den dreimal heiligen Gott in einer Vision erlebt. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Also in Jesaja 6 sehen wir, dass wenn die reine Herrlichkeit Gottes sich uns manifestiert, muss das Unreine vergehen. Und das hat Jesaja verstanden. Das hat er hier erkannt. Jesus, Vater und Heiliger Geist sind so herrlich und so heilig. Konsequenz, ich bin verloren. Ich vergehe. Er sagt nicht, naja, da gibt's jetzt irgendwie einen Weg, wie ich da hinkomme. Für den Menschen in der Begegnung mit der Realität Gottes gibt es eigentlich nur Verlorenheit. Da ist kein Platz, dass ich mich irgendwie dazwischen wursteln könnte und sagen könnte, naja, aber in der letzten Reihe könnte ich doch noch irgendwie bestehen. Nein, unmöglich. Und wir sehen, es braucht eine Handlung, es braucht eine Tat, um das, was uns entfernt aus der Gegenwart Gottes, um das zu beseitigen, diese Barriere wegzureißen. Also die Schwere der göttlichen Heiligkeit und die Schwere der menschlichen Sünde sind unvereinbar und verunmöglichen die ungetrübte Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. Und das ist genau das, was Adam und Eva ja auch erlebt haben. Wenn ihr nicht in meinen Wegen seid, nicht in meinen Wegen wandelt, nicht auf meine Gebote hört, also euch eigentlich abwendet von mir, weil das, was ich sage, spiegelt auch mein Wesen wider. Wenn ihr euch von dem abwendet, dann können wir nicht mehr in Gemeinschaft sein und die Konsequenz ist der Tod. Die Konsequenz ist die Trennung vom Leben, Trennung von der Lebensquelle, Trennung von mir. Und darum sagt auch Jesaja später in Kapitel 59, eure Vergehen sind es, hier haben wir es wieder, eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das ist der Link, was ich vorhin meinte, viele beten, aber die Frage ist, hört Gott dein Gebet? Welche Gebete, die religiöse Menschen beten, werden gehört? Wenn die Sünde nicht beseitigt wird, ist da kein hörendes Ohr, was eingreifen wird. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Sündenschuld. Die nächste Zeile ist wichtig für uns, dass wir nicht denken, ach, das betrifft jetzt nur irgendwie Mörder, so richtig derbe Sünden. Ne? Eure Lippen reden Lüge und eure Zunge murmelt Verkehrtheit. Also noch nicht mal die großartig hörbaren Dinge, die wir so erzählen. Die Gedanken in unserem Herzen. Schon allein das reicht, um uns von der Heiligkeit Gottes zu trennen. Dass er unser Gebet nicht hören kann. Oder was heißt nicht hören kann? Nicht bereit ist, dieses Gebet anzunehmen und sich das zu eigen zu machen. Und es ist nicht so, dass im Alten Testament das irgendwie ein Problem war und im Neuen Testament nicht. Jesus bestätigt genau dieses Problem. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus. Und hier haben wir es wieder. Und verunreinigen den Menschen. Könnt ihr euch erinnern an Jesaja 6? Wo wir eben gerade hier die unreinen Lippen gesehen haben, das ist die gleiche Erfahrung, die Jesaja hatte. Dasselbe wiederholt Jesus und sagt, das ist tatsächlich euer Problem. Dass das, was aus eurem Herzen kommt, euch verunreinigt. Und weil es euch verunreinigt, lebt ihr in einer Trennung zwischen Gott und könnt sie selber von euch aus nicht überwinden. Das ist jetzt alles eine ziemlich schlechte Nachricht für uns. Aber das Schöne ist, dass Gott sich mit dieser Trennung nicht zufrieden gibt. Gott sieht diese Trennung, ist aber nicht einverstanden, dass diese Unvereinbarkeit zwischen Mensch und Gott einfach bestehen bleibt. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Können wir mal einen Moment mal, Jesus? Im Alten Testament heißt es, dass Sünder und der Heilige Gott nicht zusammenpassen. Und jetzt kommst du als Manifestation des allmächtigen Gottes und sagst, ich möchte Gemeinschaft haben mit Sündern. Ja, wie denn? Wie soll das funktionieren, dass Sünder auf einmal bei dir sind und auch bleiben? Dass sie Platz haben bei dir? Dass du dich derer annimmst? In 2. Mose 34, 6 bis 7 lesen wir ein sehr schönes Wort, was Gott über sich ausspricht, wer er ist. Über sein Wesen erfahren wir hier etwas. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Also wir könnten jetzt hier auf diesen Text gehen und sagen, ja, Gott ist ja barmherzig und er ist gnädig, er ist auch reich an Gnade und er bewahrt auch Gnade an Tausenden von Generationen und Schuld und Vergehen und Sünde wird vergeben. Das ist ja das, was der Text sagt. Das ist auch der Grund, warum Jesus sagen kann, ich möchte Gemeinschaft mit Sündern haben. Ich möchte Sünder rufen, weil das ist meine DNA, das ist mein Wesenszug. Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott und möchte Gemeinschaft haben mit dir. Aber wenn wir genau lesen, ist das nicht das Einzige, was Gott ausmacht. Sicherlich ist er reich an Erbarmen und Gnade. Aber in diesen Versen offenbart Gott etwas über sein Wesen, was wir nicht verpassen dürfen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Grafik bekommen mit so einem Bibelvers. Ihr kennt das ja per WhatsApp, da kriegt man am laufenden Band so Bibelgrafiken. Und dann habe ich diesen Spruch als Zitat bekommen. Gott barmherzig und gnädig und reich an Gnade. Nee, und geduldig und reich an Gnade. So, ich habe gelesen, dachte, Moment mal. Gnädig, geduldig, reich an Gnade. Moment mal, geduldig? Ist Gott geduldig? Ja, natürlich. Da wurde das geduldig eingesetzt für welche Phrase? Ja, genau, für langsam zum Zorn. Langsam zum Zorn macht sich nicht so cool auf so einer WhatsApp-Grafik, ne, die du so an alle Leute teilen möchtest und weiterleiten. Diese Grafik wurde schon häufig weitergeleitet. Das wirst du wahrscheinlich mit so einem Spruch, langsam zum Zorn. Oh, nee, das ist irgendwie schwierig in der Vermittlung. Lassen wir mal raus. Aber es zeigt uns etwas. Nur weil Gott geduldig ist, heißt es nicht, dass ihm irgendwie die Geduld nicht irgendwann ausgehen kann. Nur weil Gott langsam zum Zorn ist, heißt es nicht, dass er unmöglich zum Zorn ist. Und deswegen, ja, Jesus ruft den Sünder und er möchte dem Sünder vergeben, aber wir sehen, Gott vergibt, laut 2. Mose 34, aber er lässt die Sünde keineswegs ungestraft. Also was denn jetzt? Merkt ihr die Spannung, die Gott selber aufbaut über sein Wesen, über sein Herz? Ich will vergeben, aber ich kann nicht einfach so tun, als wenn die Sünde und das Unrecht, die Ungerechtigkeit, die Finsternis und die Bosheit, als wenn das irgendwie alles hinfällig gewesen wäre und ja, lassen wir mal fünfe gerade sein. Du möchtest nicht einen Richter haben, wenn dir Leid zugefügt wurde, der am Ende sagt, ach, weißt du was, du bist ein Opfer in dieser Situation, aber weißt du, ist doch halb so wild. Moment mal. Ich dachte, du bist Licht und in dir ist keine Finsternis. Ich dachte, man kann dich nicht bestechen, aber du scheinst mir ein korrupter Richter zu sein, der nicht in der Lage ist, auch recht zu sprechen. Und ich will einen Gott, ich glaube an einen Gott und Gott offenbart sich auch als derjenige, der ein gerechtes Gericht ausübt, der gerne vergibt, ja, Amen, aber der auch das, was verbrochen wurde, nicht einfach ungestraft lässt. Und wir machen uns oft gar nicht klar, wie groß Gottes Abscheu, gegen das Böse ist. Und wie sehr er gerecht über Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit zürnt und Sünde energisch entgegentritt. Wenn wir das Kreuz verstehen wollen, müssen wir an diesem Punkt verharren und erkennen, Gott hasst Sünde. Mit jeder Faser. Weil es genau das Gegenteil ist von ihm selbst. Und Gott hat das Recht, diese Dinge zu hassen, weil er das vollkommen Gute ist. Und dort, wo Schatten ist, da ist Abscheu von Gott, dass er dieser Sache auch begegnen möchte mit dem nötigen Ernst und sie nicht einfach fahren lässt. So, wenn wir mit dem Zorn Gottes zu tun haben, dann kriegen wir auf kalte Füße. Wir haben letzten Sonntag schon etwas vom Zorn Gottes gehört. Und ich möchte euch ein Zitat von John Stott vorlesen. Ich habe ihn schon letzten Sonntag zitiert. Hier mal ein weiteres Zitat. Mal ganz nebenbei. Möchte ich gerne empfehlen, falls euch das Thema in der Dicke interessiert. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben und das heißt Das Kreuz. Ist ziemlich simpel, ist super geschrieben und gut verständlich. Eines der besten Bücher zum Thema, wie ich finde. Er schreibt, warum wir oft Schwierigkeiten haben, mit dem Zorn Gottes irgendwie klarzukommen, weil wir mit dem menschlichen Zorn irgendwie Schwierigkeiten auch haben. Und zu Recht. Menschlicher Zorn ist meist launenhaft und hemmungslos. Göttlicher Zorn ist immer prinzipientreu und beherrscht. Also immer auch nach Maß. Unser Zorn zeigt sich oft in krampfartigen Ausbrüchen, angestachelt durch Ärger und auf Rache aus. Wer findet sich da wieder? Einige sind schon heilig, heilig, heilig. Gottes Zorn ist eine beständige, entschiedene Gegnerschaft, die sich nur am Bösen entzündet und sich in dessen Verdammung ausdrückt. Gott ist vollkommen frei von persönlicher Animosität oder Rachelust. Gottes Heiligkeit und Zorn können nicht mit der Sünde koexistieren. Gottes Heiligkeit entlarvt die Sünde, also sein Licht scheint in die Dunkelheit. Gottes Heiligkeit entlarvt die Sünde. Gottes Zorn tritt ihr entgegen. Somit kann die Sünde Gott nicht nähern und Gott kann die Sünde nicht tolerieren. Er toleriert die Sünde nicht. Auch wenn wir ihm nahe kommen, er toleriert die Sünde nicht. Die Frage ist, warum können wir ihm nahe kommen? Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber diese beiden Dinge können nicht nebeneinander existieren. Also Gott will sich in Gnade erbarmen und gleichzeitig möchte Gott nicht gleichgültig mit Ungerechtigkeit umgehen. Das ist das, was wir durch die ganze Schrift sehen. Er möchte die Gemeinschaft mit Menschen, nicht weil er es braucht, nicht weil er einen Mangel in sich hat, weil Gott ist ja in sich vollkommen, sondern weil er gerne gibt, weil er gerne liebt, weil sein Wesen Liebe ist. Deswegen möchte er gerne in Gnade begegnen. Aber auf der anderen Seite ist er sich vollkommen treu und sein Wort, was er gesprochen hat, dass er über Sünde Gericht üben wird, bleibt bestehen. Gott ist derselbe gestern, heute und auch morgen. In Jesus haben wir nicht auf einmal einen Gott präsentiert bekommen, der gesagt hat, aber wisst ihr, das habe ich früher im Alten Testament irgendwie ein bisschen drastisch gesagt, vergesst das mal, das Ganze. Ich habe mich da irgendwie vertan, war ein bisschen streng von mir. Nee, ich bin immer noch gleich heilig, ich bin immer noch gleich herrlich. Deswegen kann ein Johannes, wenn er Jesus sieht, wie tot zu Boden fallen. Und darum ist die Frage, die uns beschäftigt als Christen, wenn wir der biblischen Offenbarung über Gott und uns Menschen trauen und wenn wir das als Wahrheit auch erkennen und wenn man ein bisschen auch ehrlich ist zu sich selbst, ist die Frage, wie kann Gott und Mensch überhaupt dann in Gemeinschaft kommen? Wie können diese beiden in Gemeinschaft leben und zwar harmonisch, ohne Vorbehalte, uneingeschränkt? Mit einem komplett freien Zugang und auch mit Freude. Nicht, dass du sagst, oh, ich muss jetzt zu meinem Herrn und ich muss aufpassen, dass ich nicht Prügel kriege, sondern ich kann kommen, so wie ich bin. Und da niemand hier in diesem Raum perfekt ist und auch zu Jesu Zeiten niemand perfekt war, wie kann das gelingen? In 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7 heißt es, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Das haben wir eben gerade schon gelesen. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Hä? Aber wie ist es möglich? Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Okay, hier kommen wir jetzt zu der Spitze, dass Jesus die Schlüsselrolle hat. Er hat etwas getan. Das ist für uns alle klar, ja, aber ich möchte, dass wir das nachvollziehen können, um zu verstehen, warum wir Dinge glauben, die wir glauben, und warum wir Dinge besingen, die wir besingen. Also Gemeinschaft mit Gott ist eigentlich unmöglich aufgrund von Finsternis und Licht, die sich gegeneinander gegenüberstehen. Jetzt sagt er aber, wenn wir wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir 1. Johannes aufgeschlagen haben und weiter lesen, sagt Johannes auch ganz klar, hey Leute, wenn ich sage, im Licht wandeln, wie er im Licht ist, heißt es nicht, dass du sündlos bist. Wer sagt, wenn jemand sagt, er hat keine Sünde, dann betrügt er sich selbst. Es ist, jeder von uns hat Schuld in seinem Leben. Im Licht zu sein bedeutet, gereinigt zu werden vom Blut Jesu. So, was bedeutet das, dass das Blut Jesu uns von jeder Sünde reinigt? Das Blut Jesu steht im Neuen Testament immer für Jesu Sterben und Jesu Tod, Jesu Kreuzigung. Du könntest diese Dinge auch einfach austauschen. Sein Kreuz, sein Sterben, sein Tod, sein Opfer, sein Blut, ist alles diese Tat, die Jesus vollbracht hat, mit verschiedenen Vokabeln, mit verschiedenen Bildern wird sie beschrieben, um verschiedene Facetten zu zeigen, von dem, was Jesus gemacht hat. Okay, also es geht irgendwie, dass Jesus ist gestorben und hat die Gemeinschaft ermöglicht. So, das ist schon mal ein Punkt, den wir irgendwie erklärt bekommen haben. Aber wie geht das dann weiter? Viele sind ja schon gestorben. Warum ist das Sterben von Jesus so entscheidend? Warum ist das Sterben Jesu anders als das Sterben von meinetwegen Johannes dem Täufer oder allen anderen Propheten, die im Alten Testament gestorben sind? Viele sind im Namen Gottes auch in den Tod gegangen. Aber bei Jesus gibt es einen Unterschied, der einen Effekt auf uns hat. Um zu verstehen, warum das Sterben Jesu so zentral und entscheidend auch für uns ist, müssen wir den Charakter seines Todes verstehen. Und dazu möchte ich mit euch auf der nächsten Folie diese Passagen mal ganz kurz überfliegen, weil hier bekommen wir im Neuen Testament noch mehr beschrieben, welchen Charakter dieser Tod hat. Es ist nicht nur einfach ein Sterben. Es wird mit gewissen Begriffen angereichert, die uns auf die Idee bringen, was für eine Art von Sterben wir in Jesu Sterben haben. 1. Korinther 5, Vers 7, mal die Messlatte ganz, ganz oben, sagt Paulus, unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Okay, das ist eine sehr, sehr krasse Formulierung, die uns irgendwie hinweisen soll, Jesus ist nicht einfach gestorben, sondern Jesus wird verglichen mit etwas. Schauen wir uns gleich an, genau was das genau bedeutet. Jesus wird mit etwas verglichen, mit dem Passahlamm, und er ist nicht einfach gestorben, sondern er wurde geschlachtet. Okay, da soll bei dem Leser etwas klingeln und etwas auch in Erinnerung gerufen werden. Das Passahlamm ist geschlachtet. Epheser 5, Vers 2, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ach, das ist irgendwie eine ganz schwere Sprache, und was zum Henker soll das sein? Ja, müssen wir noch nicht verstehen, aber es gibt uns einen Hinweis, dieses Sterben hat einen gewissen Charakter. So, wir sehen hier, es wird verglichen mit einer Opferhandlung und mit einer Tierschlachtung, mit einer Schlachtung von einem Lamm. Jetzt sehen wir, wie in Johannes 1 von Johannes dem Täufer gesagt wird, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Später sagt er noch einmal, hinblickend auf Jesus, der vorüberging, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Er muss es irgendwie wiederholen, damit es jeder merkt, von diesem prominenten Prediger Johannes dem Täufer. Wir haben es hier nicht mit einfach einer Person zu tun, sondern er ist ein Lamm. Und dieses Lamm kann die Sünde der Welt wegnehmen. Interessant ist, dass wenn wir das Johannesevangelium lesen, dass im Johannesevangelium selbst deutlich wird, wenn du dort die Zeitangaben überprüfst, die Johannes selber dort gibt, dass Jesus zu dem Zeitpunkt gekreuzigt wurde, als im Tempel die Passalämmer geschlachtet wurden. Wir werden uns gleich Passa nochmal genau anschauen, ein jüdisches Fest, was man immer gefeiert hat, zur Erinnerung. Wir werden uns das gleich anschauen. Aber auf jeden Fall, Paulus sagt, Jesus ist ein Passalamm und Jesus stirbt am Kreuz in dem Augenblick, zu der Stunde, wo im Tempel alle Passalämmer auf einmal geschlachtet werden, um an etwas zu, um etwas zu gedenken. In Apostelgeschichte 8, diese berühmte Geschichte von dem Äthiopier, der auf Reisen ist und in einer Schriftrolle Jesaja liest. Und dort wird uns berichtet, die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er, irgendjemand, der da kommen soll, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, wie ein Lamm stumm ist vor seinen Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In der weiteren Folge sagt er, ich verstehe diesen Text nicht. Philippus ist glücklicherweise und durch die Führung Gottes vor Ort. Und das heißt, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an, also mit Jesaja 53, was er gerade in seiner Schriftrolle gelesen hat, und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Hier haben wir wieder, Jesus wird verbunden mit einem Lamm, was zur Schlachtung geführt wird. Oder einem Schaf. Und in 1. Petrus 1 sehen wir, wie der Apostel Petrus in Versen 18 bis 19 davon spricht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, also Erlösung und Errettung, mit dem kostbaren Blut Christi. Und jetzt setzt er hier wieder einen Vergleich, den wir jetzt schon einige Male gehört haben, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Also Jesus wird als ein Tier beschrieben, was völlig makellos ist, keine Fehler an sich hat. Und wir hatten es eben gerade bei dir, glaube ich, gehört, er war sündlos. An ihm war kein Fehler und deswegen kann er verglichen werden mit einem Lamm. Wenn wir in die Offenbarung gehen, sehen wir, ich habe jetzt nicht die ganzen Passagen rausgesucht, das ist nämlich so ein Batzen, ja, das ist nur eine Auswahl, was ich euch hier präsentiere. In der Offenbarung wird Jesus ganze 28 Mal als Lamm bezeichnet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So viele Kapitel hat die Offenbarung noch nicht einmal. 28 Mal wird Jesus als das Lamm bezeichnet. Wir sollen verstehen, welchen Charakter der Tod Jesu hat. Der Tod Jesu wird verglichen mit einem Lammesgeschehen, was uns an etwas erinnert. Und er wird dort als geschlachtetes Lamm mehrmals angebetet. Also wenn du sagst, oh, das mit dieser ganzen Schlachtungsgeschichte und mit dem ganzen Blutgedöns, das haben wir alles hinter uns und das können wir im Mittelalter lassen. Wir werden in alle Ewigkeit. Jesus als das geschlachtete Lamm vor Augen haben. Also, ich meine nicht Blut überströmt, sondern mit dieser Metapher, mit dieser Verbindung in unseren Herzen haben. In Offenbarung 5, Vers 6 heißt es, und ich sah inmitten des Thrones ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Offenbarung 5, Vers 12, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Offenbarung 13, Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Hier wieder das geschlachtete Lamm. So, also was wir jetzt hier sehen ist, Wir haben gemerkt, die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott ist aufgrund unserer Sünde und Gottes Heiligkeit eigentlich unmöglich. Und dennoch sagt das Neue Testament, dass durch das Sterben, durch das Blut Jesu, wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Das ist das, was erst Johannes vorhin gesagt hat. Dann haben wir uns gefragt, okay, Jesus ist gestorben, aber welchen Charakter hat dieses Sterben? Jetzt haben wir, indem wir durch das Neue Testament einen Streifzug gemacht haben, um uns die verschiedenen Passagen anzuschauen, wie das Sterben beschrieben wird, sehen wir, dieses Sterben ist nicht einfach, das ist irgendwie einfach passiert, sondern er ist ein Opfer, aber nicht einfach der Umstände, sondern er ist ein geplantes Opfer, was genommen wurde, um etwas zu bewirken. Es ist ein Schlachtopfer, um uns zu befreien, damit wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen. So, um jetzt verstehen zu können, was es bedeutet, dass Jesus Sterben ein Opfertod darstellt, müssen wir herausfinden, welche Funktion denn ein Opfer hat. Und wir sollten nicht zu schnell damit sein, denn ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal leidenschaftlich durch das dritte Buch Mose euch geblättert habt und gedacht habt, oh, Halleluja. Und hier ein Brandopfer und hier ein Feueropfer und hier ein Hebopfer. Was zum Geier soll das überhaupt alles sein? Das können wir doch getrost überspringen und das ermüdet uns. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber ich konnte lange Zeit, hatte ich null Zugang zu diesen Texten und dachte, Gott sei Dank lebe ich im Neuen Testament. Und das Alte Testament, ich habe mal, ein Pastor hat mir mal gesagt, das fand ich sehr hochinteressant, sagt er, ja, ich bin eigentlich ganz froh, so als Pastoren müssen wir eigentlich nur so richtig das Neue Testament kennen. Das Alte Testament brauchen wir eigentlich nicht, weil es ja schon, ne, ist schwierig und ist auch vorbei. Kannst du machen, solltest du lassen, aber wenn du das machst, dann wirst du auch eine, wie soll ich sagen, recht oberflächlich bleiben in deinem Verstehen, was da mit Jesus geschehen ist. So, erst wenn, okay, Jesus ist gestorben, musste irgendwie sein, okay, aber wie ist er gestorben? Als ein Opferlamm, ein Schlachtopfer. Okay, er ist ein Opfer, was geschlachtet worden ist, damit wir Freiheit haben. Die Frage ist jetzt, welche Funktion hat denn überhaupt ein Opfertier gehabt? So, und dafür müssen wir uns jetzt die erste Hälfte der Bibel anschauen. Wir müssen das Alte Testament dafür durchforsten. Wir haben uns eben gerade in der zweiten Hälfte die ganze Zeit bewegt. Außer als wir über die Heiligkeit Gottes gesprochen haben. Aber als wir geschaut haben, wie wird Jesu Tod beschrieben, haben wir uns das hier angeschaut. Jetzt müssen wir in die erste Hälfte gehen. Warum? Um zu verstehen, wie die Apostel diese Vokabeln verstanden haben, um über die Bedeutung des Todes Jesu auch sprechen zu können, müssen wir das Alte Testament lesen, weil ihr Denken jüdisch und alttestamentlich durchdrungen war. Wir können nicht einfach das Alte Testament ad acta legen und sagen, naja, das sind irgendwie komische Riten, zu denen haben wir ja gar keinen Zugang mehr. Wir versuchen irgendwie, und für uns irgendwie erklärbar zu machen, was das bedeutet, dass Jesus ein Opfer ist. Es wird vielfach dann gesagt, naja, er ist ein Opfer der Umstände. Er ist ein Opfer unserer systemischen Sünde. Er ist ein Opfer von politischen Entscheidungen. Er ist ein Opfer von religiösen, gesetzlichen Menschen, die nicht Bock auf Gnade und Vergebung haben. In dieser Hinsicht ist Jesus ein Opfer. Also Jesus ist einfach nur ein Opfer seiner Zeit. Das ist, versteht ihr, man nimmt diesen Begriff und überlegt, wie füllen wir heutzutage den Begriff Opfer? Ja, Opfermentalität ist ja hoch im Kurs. Und so teilweise auch zu Recht, dass wirklich echte Opfer auch wirklich auch thematisiert werden, auch in den Medien, dass Dinge aufgedeckt werden und dass auch, wie nennt man das, dass man etwas aufarbeitet, ja? Dass Dinge aufgearbeitet werden, wo Menschen wirklich Schaden genommen haben. Aber das Problem ist, wenn wir einfach in unsere Medien und unsere Wirklichkeit, in unseren Zeitgeist schauen und diese Begriffe nehmen und sagen, okay, Jesus ist so ein Opfer gewesen, dann versteht man nicht, welche Wertigkeit das Kreuz auch hat. Weil dann werde ich das Kreuz anschauen und sagen, ein Idealist. Irgendwie schade. Hätte ja weitergehen können. Hätte war so alt wie ich. Ich habe keinen Bock, jetzt am Kreuz zu hängen. Ich habe noch Projekte. Ich habe Ziele. Hatte der Jesus vielleicht auch? Was hätte der nicht noch alles bewirken können und sagen können? Der hat so viel bewirkt in 3 Jahren seines Pastorendienstes. Was wäre passiert, wenn er noch 30 Jahre dran gehängt hätte? Aber er ist ja ein Opfer. So nicht. So funktioniert das nicht. Wir haben Wörter, die eine Bedeutung haben. Und ich kann nicht einfach daherkommen und sagen, ich entleere mal die Bedeutung dieses Wortes und fülle das mit meinem Verständnis eines Begriffes auf. Wir müssen uns die Mühe machen, ins Alte Testament zu springen und zu verstehen, wie werden dort die Begriffe gefüllt, um zu verstehen, was Jesus dann auch getan hat. So, wenn wir uns jetzt die Opfer im Alten Testament anschauen, könnten wir hier tatsächlich noch bis zum Ende des Jahres sitzen und uns über Opfer unterhalten, weil das wahnsinnig komplex ist und ein großes Thema. Ich will gleich vorweg schieben, ich bin kein Fachmann im alttestamentlichen Opferritus. Ein bisschen weiß ich, aber vielleicht schlummern hier einige Experten. Das ist sehr vielschichtig und das Opfer hat im Alten Testament schon immer eine große Rolle gespielt. Und die Frage ist, wenn wir jetzt mit dem Opfertod Jesu konfrontiert sind, wo fangen wir an? Wo können wir recht schnell zu einem Ergebnis kommen, damit wir den Opfertod Jesu deuten können in seiner Bedeutung und Tragweite? Und da mache ich euch folgenden Vorschlag. Und ihr könnt sowieso nichts dagegen sagen. Super, oder? In 1. Korinther 5, Vers 7 haben wir einen schönen Hinweis und in Epheser 5, Vers 2. Die habe ich auch bewusst an den Anfang gestellt, weil hier mit eindeutigen Begrifflichkeiten gespielt wird oder die werden verwendet, um uns auf Geschichten hinzuweisen. Wir haben Jesus als Passahlamm. Das werden wir uns gleich anschauen. Jesu Opfer als Passahlamm. Und dann werden wir uns anschauen, Jesus als, komisch in unseren Ohren, wohlriechendes Schlachtopfer. Das führt uns direkt in konkrete Passagen ins Alte Testament. Und wir können direkt die Bedeutung erkennen und verstehen, was hat Jesus dort gemacht am Kreuz und für uns bewirkt. Wir beginnen mit Jesus als Passahlamm, also mit 1. Korinther 5, Vers 7, dass Christus geschlachtet ist als unser Passahlamm. Was ist zu Passa geschehen? Jedes Jahr feiern Juden dieses Passa, um zu gedenken und sich zu erinnern. Wer weiß, woran erinnert wird? Oh, das war ja fast synchron. Genau. Der Auszug aus Ägypten wird dort erinnert, wie Gott sein Volk Israel aus der Knechtschaft unter dem Pharao herausgerissen hat und sie in sein versprochenes Land Israel heimkehren lassen hat. Aber nicht nur das, er will sie nicht nur dort heraus erretten, sondern er will auch mit ihnen sein. Er will mitten unter ihnen sein und sie auch führen und leiten. Also nicht einfach nur befreien, das ja, aber für Gott heißt es, wenn er jemanden befreit, dann ist er auch in Nähe da. Er ist mitten unter ihnen. Als der Pharao nicht bereit war, ganz zum Schluss der Verhandlungen Israel ziehen zu lassen, hat Gott durch Mose dem Pharao gedroht, dass er sämtliche Erstgeburt aus dem gesamten Land vertilgen wird. Und das lasst uns mal lesen. 2. Mose 11, Vers 4 bis 6. Dort heißt es, Mose nun sagte zum Pharao, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich ausgehen. Nicht Satan geht aus, Gott geht aus. Um Mitternacht will ich ausgehen und mitten durch Ägypten schreiten. Dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben, von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklaven hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Da wird es ein großes Jammergeschrei im ganzen Land Ägypten geben, wie es noch keines gegeben hat und es auch keines mehr geben wird. So, das ist die Ankündigung. Ich werde kommen und Gericht halten. Im Anschluss daran befiehlt Gott, dass ganz Israel was schlachten soll? Lämmer. Sie sollen Lämmer schlachten, wohlbemerkt ohne Fehler, heißt es in unserem Text. Sollen makellose Lämmer nehmen. Habt ihr das Klingeln von 1. Petrus? Ihr seid nicht errettet durch Gold und Silber, sondern, lass mal nachschlagen, ich habe das nicht so drin, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, das ist schwierig, als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Petrus dockt auch an das Passahlamm, was wir in 2. Mose 12 finden. Und sie sollen diese Lämmer schlachten und das Blut sollen sie, wie du eben gerade gesagt hast, an die Türpfosten streichen. Sie sollen das Fleisch essen und sie sollen das ungesäuerte Brot als Zeichen der Eile und Dringlichkeit essen. Wir lesen in 2. Mose 12, 12 bis 14. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Was Gott hier zeigt, ist sehr interessant. Ihr sollt das feiern. Warum? Gott zeigt sich hier auf zweifache Weise. Einmal als Richter. Es gibt ein gerechtes Strafgericht, was Gott verhängt. Und niemand ist da, der wie Gott sagen kann, aber das ist irgendwie nicht fair. Schau doch mal hier. Das hast du nicht irgendwie mit erwogen in deinem Urteil. Nein, Gott entscheidet das. Und er ist auch gerecht in seinem Urteil. Und er sagt, dass das gerechte Strafgericht auch sicher kommen wird. Aber gleichzeitig, und deswegen sollen sie feiern, dass sie nicht einfach sagen, ach ja, da wurden alle vertilgt. Nein, Gott zeigt sich nicht nur als Richter, sondern auch als Erretter, der einen Ausweg selber anbietet. Wohl bemerkt, es ist immer so in der Bibel, dass nicht der Mensch kommt und versucht, Gott irgendwie zu überreden, in Gnade zu handeln. Das ist Heidentum. Dass wir versuchen, mit unseren Taten Gott gnädig zu stimmen. Indem wir versuchen, mit Kostbarkeiten ihn irgendwie zu überzeugen von unserer guten Tat. Das ist nie biblische Religion. Das ist immer Heidentum. Biblische Religion ist immer, dass Gott selber einen Ausweg schafft. Und das ist Gnade. Das heißt nicht, dass die Menschen jetzt mit dem Lamm irgendwie was Tolles fabrizieren, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Denn Gott zeigt, auf welche Weise er gnädig sein kann. Das ist immer ein Geschenk, was Gott dort gibt. Und die Menschen sagen, danke, dass du mir diesen Ausweg gewiesen hast, weil wir können dich nicht überreden, wir können dich nicht überzeugen, wir können dich nicht mit Korruption irgendwie gefügig machen für uns. Gott selber ist es immer, der sagt, das ist übrigens der Ausweg. Und hier in diesem Bild oder hier in dieser Geschichte ist es nun einmal das stellvertretende Opferlamm. Hier haben wir wieder den Begriff der Stellvertretung, genau was wir hier sehen. Nicht ihr sollt sterben, sondern jemand anderes soll für euch sterben und ich werde dieses Blut sehen. Und wer Gott vertraute und Zuflucht dann fand in diesem stellvertretenden Opfer, also dem Blut des Lammes, der hat erlebt, dass der Todesengel kam und an ihnen vorüberging. Darum heißt auch das Passafest Fest des Vorbeigehens oder Fest des Verschonens. Und das ist Grund zur Freude für die Israeliten. Ja, Gott ist ein gerechter Richter. Und diese Wahrheit klammern wir nicht aus. Aber wir sehen auch, Gott ist ein guter Erretter. Und er zeigt einen Ausweg, wie wir aus dieser Misere rauskommen können. Denn eigentlich, Gott macht nämlich da keinen Unterschied zwischen Israel und Ägypter. Er sagt, ich komme und ich werde mit einem Strafgericht kommen. Israel, ihr solltet euch besser vorbereiten, wenn ich komme. Weil ihr seid nicht viel besser als die Ägypter. Aber ich schaffe einen Ausweg. Und das Interessante ist, wenn wir hier diese Bedeutung sehen, dass in einem stellvertretenden Tod Rettung ist, dass jemand anders stirbt für mich. Es ist interessant zu wissen, dass Jesus, als er das Abendmahl feiert, was eigentlich gefeiert hat an dem Abend? Das Passafest. Er hat das Passa gefeiert. Also er feiert kurz bevor er in den Tod geht, feiert er mit ihnen das Passafest. Und interessant ist, das Zentrale einer Passafeier ist das Essen des Lammes. Aber in den ganzen Abendmahlsberichten finden wir keine Passage, wo sie das Lamm gegessen haben. Es wird nicht berichtet. Warum? Weil der Fokus, seitdem Jesus da ist, nicht mehr das Lamm, was auf dem Tisch liegt, sondern das Lamm, was am Tisch sitzt. Und die traditionellen Elemente des Passamahls nimmt Brot und Kelch und zeigt, jetzt beginnt etwas Neues. Ich bin das Passalamm. Deswegen nehmt mein Brot, nehmt mein Blut. Verzehrt das, nimmt das in euch auf. Das ist der Schutzraum, den ich jetzt biete. Ich bin das Passalamm. Und das bedeutet, ich werde jetzt gleich sterben, wie ich schon ein paar Mal angekündigt hatte, liebe Jünger. Aber ihr merkt das irgendwie nicht. Ich werde gleich in diesen Tod gehen. Und das ist kein tragisches Martyrium, sondern das ist eine Schlachtung eines Passalams. Ich werde an, wenn du es so möchtest, ich werde an die Türpfosten deines Herzens gestrichen. Dass wenn das Strafgericht Gottes kommt, dass es vorübergehen wird, weil ich für dich das auf mich geschultert habe. Deswegen nimm das an, iss mit mir und trink mit mir. So, das ist Jesus als Passalam. Das ist ein Hinweis, wo wir sehen, Stellvertretung. Ein Leben für das andere. Jetzt im nächsten Punkt haben wir Jesus als wohlriechendes Schlachtopfer. Und da kommen wir in das Buch mit 7 Siegeln, das 3. Mosebuch. Wer hat das schon mal gelesen? Ja. Gut. Das dritte Mosebuch, ihr könnt auch schon mal aufschlagen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann geht doch mal. Wobei erstmal ins 2. Mosebuch. Geht nochmal ins 2. Mosebuch, Kapitel 25, könnt ihr schon mal aufschlagen. Wir haben eben gerade Jesus als Passalam uns angeschaut, welche Bedeutung welche Funktion ein Opfer hatte und welche Tragweite also dieses Sterben Jesu hat. Aber nach diesem Passalam ging es weiter. Es war eine wichtige Zäsur, der Befreiungsschlag ist geschehen und sie sind raus aus Ägypten, Exodus würden wir auch sagen. Sie sind dort raus aus der Knechtschaft. Aber was ist jetzt? Jetzt geht's ja weiter. Sie müssen ja auch erstmal ankommen, ne? Gott möchte sie nicht einfach in die Wüste schicken, sondern Gott möchte sie in die Wüste, aber jetzt kontinuierlich mit ihnen in Begegnung sein. Wir haben eben gerade ganz zu Beginn gelernt, es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn Mensch und Gott zusammen sind. So, das ist jetzt der Wunsch von Gott, ich möchte kontinuierlich in der Begegnung mit meinem Volk sein. Und dazu ordnet er Folgendes an. Und in 2. Mose 25, 8 bis 9 können wir lesen, wie Gott das einleitet. Wer mag mal laut lesen? Ich möchte in eurer Mitte sein, aber nicht irgendwie, sondern ihr sollt ein Heiligtum kreieren. Hat schon jemand eine Idee, worauf es hinausläuft? Ha? Ja, genau, die Stiftshütte. Oder wie es auch heißt, das Zelt der Begegnung. Das ist ein schöner Begriff, oder? Zelt der Begegnung. Ich möchte, dass ich gekannt werde und dass ich auch euch kenne, in Gemeinschaft zusammen mit euch. Und ihr sollt mir ein Heiligtum machen und dort soll es zu einem Kontakt kommen. Ich will in eurer Mitte wohnen. Nach diesem Kapitel, wenn ihr weiterblättert, dann seht ihr ganz viel. In meiner Bibel wird das immer mit überschrieben mit Heiligtum, Doppelpunkt, Zeltdecken, Bretter, Riegel, Vorhänge, Brandopferaltar, Vorhof, Öl für den Leuchter, die Kleidung von den Priestern. Wow, das sind so viele Bauanweisungen. Gott ist sehr klar in dem, wie er sich seine Wohnung vorstellt. Er hat konkrete Vorstellungen, wie er in der Mitte seines Volkes wohnen will. Und das gibt er weiter, es kommen viele Bauvorschriften. Und endlich in Kapitel 40, und das schlagt doch auf, das ist jetzt ganz schön, wenn man das auch in seiner eigenen Bibel lesen kann. Endlich startet die Umsetzung. Also in 2. Mose 25 sagt er, baut mal. Und dann kommen Bauvorschriften Kapitel für Kapitel. Und in 2. Mose 40 geht's erst los. Vers 17 und Vers 33 heißt es. Und es geschah im ersten Monat, im zweiten Jahr, am ersten des Monats, da wurde die Wohnung aufgerichtet. Vers 33. Und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung und um den Altar und hängte den Vorhang des Tores zum Vorhof auf. So vollendete Mose das Werk. So, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo Gott gesagt hat, ich möchte in kontinuierlicher Begegnung mit euch sein und so soll das aussehen. Hier ist jetzt der Platz, wo wir einander begegnen werden. In den Versen 34 bis 35 sehen wir, dass jetzt Gott schließlich Wohnung nimmt und Einzug hält mit seiner Herrlichkeit. Endlich kommt die Schwere der Herrlichkeit Gottes und Heiligkeit unter die Menschen. Da bedeckte die Wolke immer ein Zeichen für Gottes Präsenz. Das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Was denkt ihr, wenn ihr diesen Satz lest? Was wollte Gott eigentlich? Wie heißt dieses Zelt? Zelt der Begegnung. Okay, du bereitest, da kommt ein Gast, der meldet sich an, ne? Ich will bei dir heute Gast sein. Jesus macht sowas ganz gern. Heute esse ich bei dir zu Abend. Du bereitest das Zimmer vor und um in Begegnung zu kommen, dann ist das Zimmer vorbereitet. Der Gast, der sich angekündigt hat, kommt rein und dann aber, was ist das Problem an dieser Passage? Die Wolke ist das Problem, aber ja, nee, dass die Wolke da ist, ja super. Also, dass Gott in Herrlichkeit da ist, ist ja kein Problem. Was ist das Problem? Dass das Zelt der Begegnung gerade was nicht ist? Begegnung. Wo ist die Begegnung? Das ist das Zelt der Begegnung, aber die Begegnung findet nicht statt. Das ist ein Riesendilemma. Und, lass mich mal kurz schauen. Ja, so endet dann auch irgendwie das Buch. Bitte, ich will mit euch wohnen. Ich komme mit meiner Herrlichkeit. Ich will mitten unter euch sein, im Zelt der Begegnung, aber es kommt zu keiner Begegnung. Es bleibt ein Staunen von weit weg, aber ich kann nicht hinzutreten. Warum haben wir denn unmittelbaren Zugang, wenn wir hier so sitzen und miteinander beten? Weil, bist du wie Mose? Mose konnte nicht. Mose konnte nicht in die unmittelbare Gottesbegegnung. Da gibt es ein Problem, und zwar wieder das Gleiche, die Schwere der göttlichen Heiligkeit und die Schwere der menschlichen Sünde. Und deswegen ist es sehr interessant, deswegen wollte ich, dass ihr eure Bibeln aufschlagt. Wenn ihr jetzt in 3. Mose 1, Vers 1 rüberspringt, vielleicht habt ihr einen Stift und wollt das auch für euch markieren, ich finde das immer schön, in der eigenen Bibel dann zu sehen, wie das dritte Buch Mose anfängt, das ist super interessant. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Ich finde das großartig. Also wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Aber irgendwie war klar, Mose ist draußen, Gott ist in der Wohnung, im Zelt der Begegnung. Es findet keine Begegnung statt und er ruft raus. Versteht ihr? Mose ist noch draußen und er ruft zu ihm. Eigentlich ist das Zelt der Begegnung dazu da, dass er später dann auch in kompletter Innigkeit mit Gott im Zwiegespräch ist. Das ist aber jetzt noch nicht möglich. Deswegen muss Gott, der jetzt in seiner maximalen Herrlichkeit Platz genommen hat, herausrufen. Und er sagt ihm, was er jetzt tun soll. Er sagt jetzt, was dran ist. Wie Mose reinkommt. Und so vergehen Kapitel über Kapitel. Kapitel 1 bis 7 sehen wir auf einmal Opferordnungen über Opferordnungen. Welche Opfer gebracht werden müssen? In Kapitel 8 sehen wir die Weihung der Priester, wo die so fit gemacht werden, was auch sie tun müssen an Reinheitsritualen. Und erst in 3. Mose 9, Vers 22 bis 24, kommt Mose mit Aaron in das Zelt der Begegnung. Vorher nicht. Es ist wichtig für uns zu erkennen, 2. Mosebuch kündigt das in Kapitel 25 Gott an. Ich will mit euch sein, baut mal. Okay, ist gebaut, ich bin da, aber meine Herrlichkeit ist so stark, dass ihr nicht kommen könnt. Und ich rufe raus aus dem Zelt und sage, bitte macht jetzt Opfer 1, 2, 3, 4, 5. Weiht eure Priester und erst in 3. Mose 9 kommen wir dann zu dem Punkt, was in 2. Mose 25 angekündigt wurde. Mensch und Gott begegnen sich. Und Aaron erhob seine Hände zum Volk hin und segnete sie. Und er stieg herab nach der Opferung des Sündopfers und des Brandopfers und des Heilsopfers. Das wurde in erst 3. Mose 1 bis 7 alles feinsäuberlich erklärt. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Also es ist auch eine Wahnsinnsdynamik, pure Freude. Wir haben Zugang endlich zu Gott bekommen und wir fallen hin vor Anbetung. Die Lektion, die wir hier sehen, auch wenn wir noch nicht uns genau das Opfer angeschaut haben, was wir hier schon sehen können, die Opfer stellen sicher, dass Menschen in die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes kommen können. Das stellen diese Opfer sicher. Die machen irgendetwas, dass der Mensch sich Gott nähern kann. So, mal gucken, wie viel ich noch vor mir habe. So. So, an dieser Stelle müssen wir uns fragen, okay, soweit so gut. Opfer stellen sicher, Mensch kann Gott nahen, auch in 3. Mose. Was hat das jetzt mit Jesus zu tun und das, was wir am Kreuz sehen? Jesus wurde in Epheser 5, Vers 2 als wohlriechendes Schlachtopfer bezeichnet. Ein wohlriechendes Schlachtopfer. Wenn wir jetzt in 3. Mose 1 bis 7 gehen und sehen, wie diese Opfer beschrieben werden, sehen wir erstmal unterschiedliche Kategorien von Opfern. Und ich habe das hier mal für euch auf der Folie. Wir werden das nicht alles lesen, aber in den ersten drei Passagen seht ihr, das habt ihr bestimmt auch in der Bibel schon öfter mal mitbekommen, 3. Mose 1 bis 9 geht es um ein Brandopfer. 3. Mose 2, 9 geht es um ein Speisopfer. 3. Mose 3, 3 bis 5 geht es um ein sogenanntes Heilsopfer. Und in 3. Mose 4 wird es später um ein Sündopfer gehen. Einige kategorisieren dann noch das Schuldopfer als eigenes. Einige sehen darin eine starke Parallele. Das ist nicht unser Thema. Wir sehen aber auf jeden Fall, es gibt verschiedene Opfer, die einen unterschiedlichen Schwerpunkt zeichnen, etwas Unterschiedliches auch zum Ausdruck bringen sollen, was der Mensch Gott sagen möchte mit diesem Opfer. Und wir sehen in all diesen Opfern, schaut mal, beim Brandopfer heißt es, dass es ein wohlgefälliger Geruch für den Herrn ist. Das Speisopfer ist ein wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Das Heilsopfer ist ein wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und das Sündopfer ist auch ein wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Epheser 5, Vers 2 beschreibt Jesus als wohlriechendes Schlachtopfer und möchte sagen, das, was Jesus im Passahlamm ist, ist nicht das Einzige. Es geht auch noch weiter. Das, was du im Alten Testament an den ganzen Opferordnungen siehst, die ganzen einzelnen Opfer, all das, was wir dort sehen, ist in Jesus erfüllt worden. Das, was diese Opfer bewirkt haben, kannst du ohne weiteres eins zu eins übertragen zu dem, was Jesus am Kreuz erwirkt hat. In 3. Mose 4, 27 bis 31, in der unteren Passage, möchte ich euch kurz zeigen, wie dieses Opfer funktionierte und was so ein Opfer auch, welche Funktion es jetzt hatte. Und wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, und schuldig wird und seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht, dann soll er eine Opfergabe bringen, eine weibliche Ziege ohne Fehler für seine Sünde, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen. Eigentlich heißt es auf den Kopf des Sündopfers stemmen. Es ist nicht einfach so ein Streicheln, sondern da ist Druck hinter. Und das Sündopfer am Ort des Brandopfers schlachten. Und der Priester nehme mit seinem Finger etwas von seinem Blut und tue es an die Hörner des Brandopferaltars. All sein Blut aber soll er an den Fuß des Altars gießen und all sein Fett soll er abtrennen, ebenso wie das Fett vom Heilsopfer abgetrennt wird. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. So erwirke der Priester Sühnung für ihn und es wird ihm vergeben werden. Das ist die Zielrichtung. So erwirkt der Priester Sühnung für ihn und es wird ihm vergeben werden. Was wir hier sehen, wieder dasselbe, was wir auch beim Passahlamm gesehen haben. Anstelle des Sünders stirbt ein Opfer. Nicht er. Er legt oder stemmt sich auf dieses Opfer als Zeichen der Identifikation. Das, was mit dem Tier geschieht, blüht eigentlich mir. Und es wird für mich in den Tod geschickt. Leben für Leben, Blut für Blut. Die Schuld wird daraufhin mir vergeben, wenn jemand anderes für diese Schuld stirbt. Ohne geht es nicht. Vergebung durch Blut. Und durch die Identifikation des Menschen mit dem Opfer erwirkt das stellvertretende Blutvergießen sogenannte Sühne. Hier haben wir diesen Begriff. Das alte Wort. Stellvertretende Blutvergießen erwirkt Sühne. Was bedeutet das? Die Verantwortung für die Folgen unserer Schuld werden übernommen. Die Verantwortung für die Folgen unserer Schuld werden übernommen von dem, der gerade sühnt. Und das ist für unsere Sünde die Konsequenz, die Folge, der Lohn ist das Sterben, der Tod. Dabei bleibt Gott seit 1. Mose 3, wer nicht mit mir wandelt, wird sterben. Und das ist das, was auch im Neuen Testament gesagt wird. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deswegen wird das genau hier praktiziert. Hier stirbt etwas an meiner Stelle. Und das Ergebnis ist, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Es wurde Wiedergutmachung geleistet. Und am Ende steht eine Versöhnung zwischen den zwei Parteien, möchte ich mal sagen. Die Schuld wird vergeben und Gottes Zorn wird gestillt und abgewendet. Gottes Zorn wird in diesem Opfer absorbiert und Genüge getan. Darum sagt Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das ist ein krasses Wort. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Er zeigt uns die Radikalität der Heiligkeit Gottes und die Radikalität auch unserer Schuld. Und der Hebräerbrief konnte das deswegen sagen, weil Gott in 3. Mose 17, Vers 11 sagt, denn im Blut ist die Lebenskraft, oder einige Übersetzungen sagen die Seele, die Lebenskraft. Deshalb habe ich das Blut dazu bestimmt, dass ihr es am Altar verwendet. Nicht ihr habt euch das ausgedacht, um mich irgendwie gnädig zu stimmen, sondern ich habe diesen Weg geschaffen. Dort sorgt es für Sühnung, für Wiedergutmachung, für Wiederherstellung zwischen mir und euch. Denn das Blut mit seiner Lebenskraft ist es, das für Sühnung sorgen kann. Also das Sühnopfer ist darum notwendig, um zu unserer Ausgangsfrage zu kommen, weil Gott damit das Problem unserer Entzweiung löst und einen Ausweg aus unserem verdammungswürdigen Zustand schafft. Das Gericht, das unsere Sünde verdient hätte, hat Gott, jetzt machen wir diesen Bogen, dass Jesus das Opferlamm ist, das geschlachtet ist, das Gericht, das unsere Sünden verdient, hat Gott auf Christus gelegt. Das ist genau das, was die Apostel erklären wollen mit diesen alttestamentlichen Bildern, wo wir uns jetzt nur wirklich so viel mit beschäftigt haben. Aber das gerechte Gericht über meine Schuld wird auf Christus gelegt und durch das stellvertretende Sterben Jesu hat Gott die sich, und das ist wichtig, die sich immer wiederholende und unendliche Opfergeschichte ein für allemal für beendet erklärt. Das, was wir ja hier gerade gelesen haben, war permanent, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Wir werden uns das nächste Woche nochmal genauer anschauen, also Fortsetzung folgt an diesem Punkt. Aber in Jesus sehen wir, dass das, was die ganze Zeit gemacht wurde, wurde in Jesus ein für allemal beendet und komplett auch erfüllt. Und darum heißt es in 1. Johannes 4, Vers 10, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine, und jetzt haben wir diese ganze Bildlast des Alten Testaments in diesem Begriff, als eine Sühnung für unsere Sünden. Das bedeutet, dass Gott jetzt den Menschen ohne Missfallen ansehen kann und der Mensch kann ohne Furcht Gott nahen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dem heiligen Gott zu begegnen, seine Stimme zu erheben und zu ihm zu beten. Und indem wir Jesus Christus als stellvertretendes Sühneopfer akzeptieren und anbeten, wendet Gott sein ganzes Missfallen über unser Versagen, wendet er ab auf Jesus Christus, sodass uns vergeben werden kann. Und wir wissen, in meiner Beziehung zu meinem Gott ist kein Missfallen mir gegenüber, sondern ein liebender Vater, der mich durchaus korrigiert, der auch durchaus aufdeckt. Aber es ist keine Beziehung, die von Furcht geprägt ist, weil ich jetzt wirklich so kommen kann, wie ich bin. Weil was anderes habe ich sowieso nicht zu bieten. Und anstatt zu vergehen, nimmt er mich in seine Arme und liebt mich durch und durch, auch mit den ganzen Schwächen, die ich habe. Aber ich wandle in seinem Licht, wie er im Licht ist, weil das Blut Jesu Christi mich reinigt. Und abschließend möchte ich mit diesem Zitat von, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, Forsyth, keine Ahnung. Bewegt man den Glauben von diesem Zentrum fort, so hat man den Nagel in den Sarg der Kirche geschlagen. Die Kirche ist dann dem Tod geweiht und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ihr Leben aushaucht. Warum ist das Sühneopfer notwendig? Weil es unser Lebensatem ist und überhaupt uns in den Zugang zu Gott bringt. Ich bin mir sicher, dass vieles davon, was ihr heute gehört habt, schon gewusst habt und dass es keine Neuigkeit ist. Aber ich glaube, es ist für uns wichtig, in das Fundament hineinzugehen und zu erkennen, was hat Jesus da eigentlich getan? Meine Lieben, Jesus ist nicht einfach nur ein schönes Beispiel. Er ist das geschlachtete Lamm Gottes, was Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt hat dazu, um unsere Sünde wegzuschieben, um unsere Sünde von uns, wie der Osten vom Westen entfernt ist, zu beseitigen, damit wir voller Freude, voller Anbetung, so wie das Volk damals voller Jauchzen vor ihm niederfallen können und nicht voller Ohnmacht und voller Angst vor ihm niederfallen können und sagen können, danke, dass du mich so sehr liebst. Amen.